mir ein Büblein graue, von himmelblauem Schein.
Hallo bei Offene Ohren, einer weiteren Folge. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste bei uns, Simin Samavati und Ketan Bhatti. Und Simin ist Sängerin, Dirigentin, künstlerische Leiterin und Komponistin und bestimmt noch vieles weiteres. Und Ketan Bhatti ist Schlagzeuger, künstlerische Leiter von dem Orchester, das wir uns heute genauer anschauen. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Und die beiden haben 2013 ein Orchester gegründet, das Trickster Orchestra. Heute spielt ihr mit insgesamt 23 MusikerInnen, ist das richtig?
Es ist nicht ganz richtig.
Das variiert.
Genau, das variiert tatsächlich. Wir sind ja ein Kollektiv und viele MusikerInnen kommen und gehen, aber die CD haben wir mit 23 MusikerInnen aufgenommen, das ist richtig.
Und Instrumente sind unter anderem Nai, Trompete, Klarinette, Kanun, Koto, Viola, Kontrabass, Marimba, Schlagzeug und viele andere. Das Album, von dem du gerade gesprochen hast, das heißt genau wie euer Orchester Trickster Orchestra, oder? Also ihr habt keinen jetzt speziell Albumnamen nochmal. Und es ist 2021 rausgekommen bei ECM. Wir sprechen später noch auch mehr über euer Werk und einige Stücke. Und ich würde aber gern nochmal generell über eure Musik, die ihr macht, anfangen zu sprechen. Ich habe an einem Text gelesen, am Samstag durfte ich bei einem Konzert von euch in Berlin sein, in der Villa Elisabeth. Da gab es ein Begleitheft mit einem Text und da wurdet ihr so beschrieben. Die Musik des Trickster Orchestras ist nicht leicht kategorisierbar. Sie entzieht sich gängigen Genrezuschreibungen. Sie spielt mit klanglichen Idiomen der zeitgenössischen Musik und setzt diese in den Kontext unterschiedlicher nicht-westlicher Musiktraditionen, einer avancierenden Vorstellung von Jazz und den hochindividuellen Spieltechniken der MusikerInnen, die allesamt renommierte Solistinnen auf ihren Instrumenten sind. Wow.
Das klingt gut, oder?
Das klingt sehr schön. Wer hat denn das geschrieben?
Das klingt richtig. Es klingt richtig professionell.
Das wollte ich euch eigentlich fragen. Ich musste das vorlesen, weil ich hätte es einfach nicht besser sagen können.
Ja, ich finde das auch sehr schön geschrieben.
Es hat Patrick geschrieben wahrscheinlich, ne? Der von Kontraklang, der, oder?
Es könnte eine Mischung sein, genau. Also sicherlich Textteile von irgendwelchen Pressetexten von uns. Wir haben ja mehrere Leute, die für uns Texte schreiben. Und sicherlich auch das Team vom Veranstalter Kontraklang, die haben dann bestimmt auch nochmal ihre eigene Note mit hineingenommen. Ich finde das sehr schön.
Manchmal ist nämlich in Texten über euch die Rede davon, dass ihr Musik macht, die das Hier und Jetzt abbildet. Und manchmal werdet ihr auch so beschrieben, dass ihr gesamtgesellschaftliche Utopien hörbar macht. Und da ist meine Frage: Ist eure Musik jetzt eine Vorahnung einer möglichen Zukunft oder eine Abbildung des Hier und Jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Es sind ja auch sehr schöne Beschreibungen, die du da zitierst. Ich glaube, was da drin steckt, erstmal grundsätzlich, oder was ich da rauslese und raushöre, ist der Versuch, das Hier und Jetzt erstmals etwas zu beschreiben, was eine radikale Vielfalt anstrebt. Also, dass wir in einem postmigrantischen Zeitalter leben, in Deutschland in einer postmigrantischen Gesellschaft. Es gab neulich eine Rede im Humboldt-Forum von Steinmeier. Das ist alles höchst kritisch zu behandeln, die ganze Thematik um das Humboldt-Forum, und sehr schwierig, aber er hat da einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich, dass Deutschland kein Land ist, wo Menschen mit Migrationshintergrund leben, sondern Deutschland ist ein Land mit Migrationshintergrund. Und das fand ich eine ganz gute Beschreibung, die vielleicht eben auch dahin abzielt, zu sagen, wir müssen mal dieses das Eigene und das Fremde irgendwie überwinden. Ne? Diese Vorstellung von, wir sind hier irgendwie so eine Art geschlossener Kreis, in den irgendwelche Menschen reinkommen und dann quasi Gast in diesem Land sind, sondern wir sind ein Land, das eigentlich sehr divers schon längst ist, schon lange ist, wo aber diese Diversität oft eben nicht dargestellt wird, nicht genug Raum findet durch diverse strukturelle Probleme. Das hat auch viel natürlich mit Klassismus auch zu tun, also auch mit, also nicht nur die, sag ich mal, die Diversität im Sinne von, wo kommen vielleicht irgendwelche Eltern her, sondern es, da geht es auch viel um klassistische Probleme. Also wer verdient wie viel und wer hat zu welchen, zu welcher Bildung welchen Zugang und so weiter. Und ich glaube, was wir mit dem Trickster Orchestra eigentlich ganz unpolitisch am Anfang versucht haben zu machen, ist, dass wir haben einfach diese Klänge hier quasi in Berlin vorgefunden. Ja? Wir haben Klänge von Instrumenten gefunden, die wir einfach spannend fanden und wo wir dachten, hä, wieso finden wir die eigentlich immer nur in irgendwelchen, sage ich mal, exotisierten Kontexten? Dabei leben die hier und sind da. Und mit denen wird aber irgendwie gar nicht gearbeitet, sondern es gibt immer diesen, das wird immer so hierarchisch auf was anderes, auf was das Fremde. Es wird manchmal auch ganz positiv im Sinne von einem Positivrassismus in so eine Art, das ist ja ganz toll und ganz schön, aber es ist halt trotzdem nicht unsers, ne? Und deswegen wird es dann in Konzerten und so immer so im Rahmenprogramm und dann ist da irgendwie so eine Art interkulturelle Begegnung. Und dann wird da quasi gleichzeitig so eine Art Völkerverständigung zelebriert und gleichzeitig aber eigentlich die Hierarchie klar gemacht, es gibt hier ein Uns und es gibt ein Ihr. Es gibt ein eigenes und es gibt ein Fremdes. Und ich glaube, das versuchen wir im Trickster Orchestra irgendwie zu überwinden, zu sagen, nee, also wir versuchen hier wirklich eine Musik zu machen, die auf Augenhöhe mit den verschiedenen AkteurInnen agiert, die versucht, zeitgenössisch zu sein, was aber bedeutet, dass alle Musiktraditionen, die es eigentlich gibt, die wir vorfinden, auch gleichberechtigt behandelt werden und nicht irgendwie so mit hierarchischen Strukturen. Und das Zitat, um jetzt quasi den großen Rahmen zu schließen, auf das du anspielst, also im Sinne von, dass wir, ob wir das hier und jetzt abbilden oder ob das eine Utopie ist, ich glaube, es ist was dazwischen, weil es ist gleichzeitig, weil es gibt eben schon längst diese Vielfalt und dieser Begriff der radikalen Vielfalt, den wir uns von Max Czollek ausgeliehen haben, der eigentlich sagt, das ist schon längst eigentlich da, aber er ist nicht sichtbar. Ja, oder dieses Bild ist nicht sichtbar. Das heißt, es gibt immer noch strukturelle Probleme, es gibt immer noch Marginalisierung oder es gibt eine Art Diskriminierung von marginalisierten Personen. Es gibt hierarchische Gebilde und die gilt es zu überwinden. Und insofern ist, sage ich mal, die Gleichberechtigung, die wir versuchen im Trickster Orchester, die bestimmt auch noch nicht vollständig etabliert ist da, die ist vielleicht die Utopie. Und insofern ist das vielleicht so das Beides. Das ist einmal die Utopie des Gleichberechtigten und auf der anderen Seite die radikale Vielfalt, die eigentlich schon längst da ist. Das war eine lange Antwort.
Aber sehr schön.
Teil dieser Utopie einer, sagen wir, postmigrantischen Gesellschaft ist ja auch die Aufhebung bestimmter Kategorien, wie nationale Zuschreibungen, du hast es schon auch angesprochen in ähnlicher Weise, aber auch Kategorien wie zeitgenössisch, Weltmusik und so weiter. Ich habe in der Orchester-Podcast-Reihe von euch zum Beispiel gehört, Simin, dass du gesagt hast, dass du als Sängerin von Jazzern oft eben als Klassikerin immer abgestempelt wirst und von Klassikern dann plötzlich als Jazzerin und so weiter. Und dann natürlich die Fragen aufkommt, warum müssen wir uns immer so eingrenzen, auch in diesen musikalischen Kategorien?
Das war vor allen Dingen in meinem Studium, ne? Dass ich habe Klassik studiert 4 Jahre und fand einfach den Jazz total spannend und wollte auch mit JazzmusikerInnen Musik machen. Und da hatte ich das Gefühl, dass da so eine gewisse Distanz ist und nicht so ein richtiges Dazugehören, eben weil ich die Klassikerin bin. Und dann war eben mein Wunsch mal raus aus dieser Kategorie und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann war ich eben die Jazzmusikerin hier. Und als ich dann angefangen habe, mit klassischen MusikerInnen zusammenzuarbeiten oder zusammenzuarbeiten wollen, wurde ich eben abgestempelt als die Jazzmusikerin. Und das hat auch mit meiner Herkunft damals war genau das Gleiche. Wenn Leute mich in Deutschland angeguckt haben, war ich keine Deutsche und im Iran war ich keine Iranerin. Und ich habe immer diesen Wunsch gehabt, ich möchte bitte nicht kategorisiert werden, ich möchte einfach nur sein dürfen und ich liebe Musik als Ganzes und ich bin ein ganzer Mensch und möchte mich nicht in irgendeine Kategorie hineinordnen müssen. Das werde ich ja immer noch gefragt. Wie fühlst du dich denn? Mehr als Deutsch oder als Iranerin? Und alle Antworten, die ich gebe, sind einfach nur Versuche und treffen das eh nicht, was ich dann bin.
Auf eurer Website sprecht ihr, also kategorisiert ihr euch aber doch selbst. Ihr sprecht von Trans-Traditional Avantgarde. Und da ist meine Frage, Wie vereint ihr das Traditional mit dem Avantgarde? Habt ihr da ein Beispiel im musikalischen Prozess?
Ja, das ist, da gehe ich gerne drauf ein, weil wir traditionell, also oder traditional, da geht es nicht um traditional, sondern geht es um Tradition. Also wir sagen, wir sind transtraditionell und das, damit möchten wir sagen, es gibt in jeder Kultur verschiedene Musiktraditionen. Das heißt, die neue Musik in der westlichen Welt ist eine Musiktradition. Ja? Also das heißt, die Zwölftonmusik ist eine Musiktradition, die serielle Musik ist eine Zwölftontradition. Die indische Klassik ist eine, oder beziehungsweise, oder da könnte man auch dann, da gibt es ja auch schon in Indien diverse Musiktraditionen, von der südindischen Musiktradition bis nordindische, da gibt es Unterschiede. Und so kann man das jetzt für alles durchgehen. Das heißt, mit Tradition ist nicht gemeint, das ist kein Gegenbegriff zu zeitgenössisch, das ist kein Gegenbegriff zu modern, sondern das ist einfach nur, das sind die verschiedenen Musikstile, könnte man auch sagen, ja, Genres, aber in der Tradition steckt noch mehr drin, nämlich, dass es eben auch eine fortgeführte, dass es eine ist, die quasi auch da, wo Gesetze zu basieren, ne, wo quasi ein Regelwerk zu etabliert wurde und so weiter. Und deswegen, wir haben früher immer von transkultureller Musik gesprochen und da hat der Sandeep Bhagwati uns mal darauf aufmerksam gemacht, das ist auch ein Akteur, ein Komponist, der sich viel mit diesem Thema beschäftigt, dass das eigentlich ein bisschen unscharfer Begriff ist, weil transkulturell, also Musik ist nicht gleich Kultur. Also Kultur umfasst viele Sachen und innerhalb von Kulturen gibt es auch Musik und in der Musik gibt es verschiedene Traditionen und deswegen wäre es eigentlich schlauer oder treffender von transtraditionell zu sprechen. Und das haben wir uns angewöhnt, weil wir das treffend fanden. Und insofern erübrigt sich dann die Frage, weil wir dann quasi gar nicht eine Unterscheidung machen zwischen einer arabischen Klassik und einer Zwölftonmusik im Sinne von, dass das eine jetzt irgendwie eine andere Wertigkeit hat, sondern es sind beides Musiktraditionen, zu denen es eine hohe Kunstfertigkeit gibt, ein hohes Regelwerk, es beides hochkomplex ist und es in beiden eben auch AkteurInnen gibt, die da eben, sag ich mal, zur Meisterschaft gelangt sind.
Um auf euer Album sprechen zu kommen, mich interessiert auch sehr der Prozess, wie eure Lieder entstehen.
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ne? Da müssen wir jetzt über jedes einzelne Stück sprechen. Wir können ja mal bei dem ersten anfangen, Shiramalot zum Beispiel. Das war ein Stück, was ich gemeinsam mit Zweta, habe ich den Text ausgesucht, Zweta Kundisch, die auch Gründungsmitglied ist von 2013. Und da haben wir das Stück zum ersten Mal aufgeführt. Ich habe es quasi für sie vertont, den Text. Und Ketan hat hat quasi das komplette Arrangement, das Orchestrieren und das Harmonisieren übernommen. Also für uns war es quasi da wichtig, da zusammenzuarbeiten und schauen, was kommt dabei raus. Ketan bekommt quasi Melodie und Rhythmus von mir geliefert und er zaubert nochmal auf einer ganz anderen Ebene und dann entsteht auf einmal ein Werk, was nicht so geklungen hätte, wenn ich es arrangiert hätte oder wenn Ketan die Melodie vertont hätte. Also wir experimentieren tatsächlich auch regelmäßig. Und dann kann ich noch vielleicht noch das Stück Gebete, was ich komponiert habe, da war es für mich auch ein Experiment, dass ich mir gedacht habe, funktioniert das so, wie das bei Bach funktioniert, dass ich drei unterschiedliche Instrumente nehme und sie gleichwertig vertone, und so, dass sie auch wirklich gleichwertig wahrgenommen werden als Instrumente, kontrapunktisch die Melodien mal in die eine, mal in die andere wandern. Und das wollte ich eben auch mit den Stimmen machen, mit Sprachen. Also die Svetta singt zum Beispiel den Psalm 23 bei dem Stück. Rabbi Laud singt eine Anwandlung an die Shura 91, Ashams. Und ich singe ein Gedicht von Rumi, ein mystisches Gedicht auf Persisch. Und das war für mich halt so, kriege ich das hin mit diesen drei Sprachen, Arabisch, Hebräisch, Persisch. Sind sie nah aneinander genug dran, aber oder auch weit voneinander genug entfernt? Und funktioniert, dass das eben noch so diese, ich nenne es bachische Ebene, mit hineingeflochten wird. Das war ein Experiment und für mich ist es dann total aufgegangen. Ich war dann total glücklich, wie die das gesungen haben und gespielt haben. Und auch bei der Instrumentierung war es mir eben wichtig zu schauen. Ich will da auch gucken, kriegt man das hin, dass man die Sheng verschmilzt in die Klarinette und so weiter. Also da sind sehr viele Gedanken, die ich mir dann stelle und wo ich einfach sage, jetzt, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, jetzt muss ich mich hinsetzen und hoffe, dass es dann funktioniert. Und es gibt auch immer mal wieder bei anderen Stücken Momente, wo ich denke, es funktioniert nicht. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, ach ja, es ist schön, wenn ein Experiment erfolgreich abgeschlossen wird.
Und ein anderes sag ich mal, eine andere Art oder nicht eine andere, ist eigentlich, ich glaube, das ist ein roter Faden, der sich durch eigentlich unsere ganze Arbeit überall zieht, ist, dass wir eigentlich viel über diesen, die Perspektive der Nachahmung arbeiten. Also, dass wir sagen, wir kommen hier eigentlich mit verschiedensten Instrumenten und MusikerInnen zusammen, die alle eben aus einem zum Teil anderen Regelwerk kommen, die zum Teil ihre Instrumente ganz anders intonieren, die ganz andere Amplituden auch haben, also im Sinne von Lautstärken, die verschiedene Sounds auf ihren Instrumenten machen, Texturen erzeugen können. Und jetzt ist die Frage, wie können wir da jetzt eigentlich zusammenkommen und was Gemeinsames entstehen lassen, was eben nicht einfach nur der kleinste gemeinsame Nenner ist. Das war so eine Sache, die wir, sage ich mal, so als Negativbeispiele manchmal in unserer Vergangenheit erlebt haben, wo eben in Projekten so, ja, so eine Art kulturübergreifend wird das dann genannt oder interkulturelle Projekte eben, wo dann versucht wird, zusammen Musik zu machen und dann einigt man sich letztlich irgendwie darauf, dass dann halt, sag ich mal, die westlichen MusikerInnen dann den Grundton spielen und die MusikerInnen aus einer zum Beispiel arabischen Musiktradition oder indischen Musiktradition dann ihre diversen Skalen spielen und dann ist das quasi die gemeinsame neue Musik. Und das war Sumin und mir eigentlich immer zu wenig, also im Sinne von, das war eigentlich die Frage, wo wir gesagt haben, das kann doch nicht jetzt die Zukunft sein, das kann doch jetzt nicht das sein, wo wir von radikaler Vielfalt sprechen, wenn man sich irgendwie da eigentlich auf so eine Art, ja, kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Das ist irgendwie nicht eine gegenseitige Bereicherung und das ist auch keine gegenseitige Anverwandlung eben. Und ich glaube, das war das, was uns immer interessiert hat. Wie können wir eben Methoden entwickeln, wie wir MusikerInnen, wenn sie in einen Raum kommen, zusammen sich irgendwie ineinander verwandeln. Und zwar nicht ineinander, dass dann der andere ist, sondern das geht ja gar nicht. Ich kann mich ja gar nicht in dich verwandeln. Ja? Also ich bleibe immer irgendwie ich. Aber wenn ich mich in diesen Verwandlungsprozess begebe und durch Nachahmung zum Beispiel versuche wirklich, ich nenne das auch verkörpernde Nachahmung, also wirklich versuche, ganz das andere Instrument zu werden mit meinen Mitteln, die ich habe, mit meinem Werkzeug, was ich über Jahrzehnte gelernt habe, und die oder der andere tut das Gleiche, dann passiert eben was, dass durch diesen Anverwandlungsprozess eigentlich eine dritte Ebene generiert wird. Nämlich beide, oder wenn es viele Menschen sind, dann eben alle, ahmen sich gegenseitig nach und generieren eine gemeinsame Ebene. Und die ist eigentlich auch erst die Ebene, auf der wir uns verstehen können. Also das ist eigentlich dann das Neue, was aber dann eigentlich von allen verstanden wird und wo alle eben Teil von sind. Und das ist das, was uns interessiert. Weil wir dann eben gleichzeitig dieses Phänomen von Teilhabe haben. Wir haben auch nicht mehr dieses Ding, jemand hat sich irgendwo rein integriert, ja, also als ob es irgendwo ein feststehendes Zentrum gäbe, in das es sich rein zu integrieren gäbe, sondern es ist quasi eine gemeinsame Kreation. Und ich glaube, sowas machen wir auch immer wieder, dass wir einfach deswegen auch viel mit Improvisation arbeiten, die eben für uns so eine Art auch Werkzeugkasten ist, ja, also wo wir einfach wirklich sagen, ahmt euch nach, mal ganz platt gesagt, ja, und dann schauen wir, was für Sounds, was für Texturen, was für Rhythmen, was für, ja, was für Klänge entstehen und die dann so nach und nach in unserer Arbeit über die Jahre immer mehr zu unserem Repertoire werden, womit dann wiederum wir auch jetzt, also in dem Fall jetzt auch Sumin und ich, als Komponisten arbeiten können, das heißt, das fließt ein in Sachen, wo wir sagen, ach, guck mal, das war geil, das würden wir gerne mal festhalten, das schreiben wir mal auf. Wie wir das dann aufschreiben, ist dann nochmal eine zweite Frage, nämlich ob wir das mit Text beschreiben, weil es sich nicht auf dem Notenbild darstellen lässt oder ob das was ist. Ja, guck mal, das kann man eigentlich ganz konkret mit westlicher Notation auch aufschreiben. Das ist dann wirklich von Projekt zu Projekt anders. Oder ob, was wir jetzt auch in letzter Zeit immer mehr versuchen zu öffnen, eben auch immer mehr als Kollektiv eben wirklich versuchen zu komponieren oder beziehungsweise ja alle mitreden lassen, ne? Also als Kollektiv irgendwie da als Komponisten auftreten zu lassen. Das ist ein Prozess, in dem wir eigentlich gerade mittendrin stecken.
Und wie sieht die Nachahmung ganz praktisch aus? Zum Beispiel, geht es da wirklich um Hören und Nachmachen oder gibt es noch andere Formen?
Genau, ich sehe den Unterschied zwischen Nachmachen und Nachahmen wie folgt. Also wenn ich was einfach imitiere, dann habe ich das, also das ist, glaube ich, ein sehr diffiziler Unterschied oder auch ein sehr diffuser. Ich würde es so beschreiben, dass es einen Unterschied gibt, ob ich etwas auch immer bei dem anderen belasse, so ein bisschen wie zitieren, ja, also ich höre, da macht jemand was und dann will ich darauf Bezug nehmen und dann mache ich es nach im Sinne von einem Zitat und mit diesem Zitieren bleibe ich aber auf Distanz. Ich halte, ne, also Zitat ist genau wie dieses Mittel der Ironie immer eins, wo ich quasi in Distanz zu dem Objekt oder der Person bleibe. Und das ist ein großer Unterschied, weil ich damit eben darauf verweise, guck mal, da ist was und hier mache ich das jetzt auch und darüber, das ist durchaus ein legitimes Mittel für Kunst. Und das wird ganz viel auch großartig benutzt, aber es interessiert mich persönlich jetzt nicht so doll. Und für mich ist der Unterschied darin, dass wenn ich nachahme, dass ich eben nicht einfach nachmache, also ah, du hast das gemacht, ich mache das, sondern dass ich wirklich versuche, alle Bereiche, das Ganzheitliche, was ich da höre, selber zu verkörpern. Das ist ein Verwandlungsprozess. Das ist kein Zitieren mehr. Ich lasse keine Distanz mehr. Ich muss da reingehen. Ich muss mich wirklich mit allem, was ich kann, verwandeln. Ich muss mich neu erfinden. Ich muss was ganz anderes werden. Und das ist, glaube ich, etwas, na klar geht es da bei Musik vor allem um Klänge, aber da geht es ja dann darum, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Posaune habe und ich soll eine Koto nachahmen, wie soll ich das denn machen? Also wie soll ich denn ein Zupfinstrument, was auch sehr perkussiv klingt, mit einem Blasinstrument, was eigentlich sehr weich klingt und ganz anderes Timbre hat, ein ganz andere Sounds hat, wie soll ich das denn machen? Und da komme ich dann eben in Situationen, wo ich eben viel ganzheitlicher über diesen Sound, die Textur, was da alles mitschwingt, nachdenken muss und mit Spieltechniken eigentlich kommen muss, die das halt eben möglich machen. Weil wenn die Koto einfach spielt Ding Ding und dann bin ich auf der Posaune, ah, dann mache ich auch Bum Bum, das ist Zitieren, das ist irgendwie ein Verweis, guck mal, da war was, ich kann das auch. Aber wenn ich wirklich anfange, okay, wie kann ich das machen, dann wird es nämlich nie das Gleiche sein, es wird nämlich was Neues sein. Das ist eigentlich der Witz. Also die Nachahmung ist eigentlich eine Art Trick, um was Neues zu erfinden. Das ist ein bisschen vielleicht paradox, aber ich sehe eigentlich in der Nachahmung das Potenzial für Innovation.
Ja, ich glaube auch, dass es da verschiedene Wege gibt und verschiedene Nuancen, unterschiedliche Nuancen. Keta hat das schon sehr schön beschrieben. Aber eben, dass man auch da auch verschiedene Wege versucht. Das ist irgendwie, dass ich eben, wie Keta sagt, ich habe jetzt nicht hier ein ganz konkretes Bild, die Mona Lisa, und versuche sie eins zu eins nachzumalen, sondern ich benutze die Farben, ich benutze das Gefühl. Also für mich ist es tatsächlich als Sängerin sehr viel Emotionales dabei, dass ich sage, okay, wie fühlt sich das an, eine Koto zu sein? Oder wie fühlt es sich an, Sabrina Maar zu sein? Also es ist für mich auch beides, dass ich sage, es ist der Mensch hinter dem Instrument, der ein Instrument bedient, der hat eine bestimmte Körpersprache, der strahlt eine bestimmte Emotion und Energie aus und in die versuche ich mich hineinzubegeben. Oder eben, das ist das Instrument selber, dass das bestimmte Nuancen hat, die kein anderes Instrument hat. Und wie kann ich die herausfinden für mich, auch das Klang und das Gefühl, und mich da hineinbegeben. Und das verändert mich wieder. Und diese veränderte Version von mir, das ist das, was mich interessiert. Und das ist auch genau das, was mich bei den anderen MusikerInnen interessiert, diese veränderte Version, wenn sie sich eben in diesen neuen Raum hineinbegeben. Und wenn wir das alles gleichzeitig hinkriegen, das ist genau die Musik, die wir suchen und die uns interessiert und die wir spannend finden. Und das gelingt eben auf unterschiedliche Art und Weise und manchmal gelingt es auch nicht. Und keiner kann sagen, wann es das ist und wann es das nicht ist, weil es wirklich auch etwas ist, was in uns drin passiert, in jedem Einzelnen.
Würdet ihr das auch als Empathie beschreiben?
Ja, ich habe neulich mit Thiago de Oliveira Pinto gesprochen, einem Musikwissenschaftler, der in Weimar einen Lehrstuhl hat, und da haben wir eben darüber geredet, dass, also ich arbeite manchmal mit einem Begriff, den ich wiederum von meinem Vater, Anil Bhatti, habe, der über den Begriff der Ähnlichkeit spricht, dass wir quasi, während wir, also das ist eine kulturwissenschaftliche Arbeit, wo es darum geht zu sagen, ey, wir haben eigentlich uns was angewöhnt über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte, nämlich die Welt immer durch ihre Differenz zu beschreiben. Also ich definiere etwas dadurch, dass ich sage, wie es sich unterscheidet von was anderem, ne? Also das hier ist ein Mikrofon, weil es kein Notenpult ist. Blöd gesagt, ja. Das ist ein Glas, weil es kein Teller ist. Jetzt kommt halt in den letzten Jahren eben die Idee auf, was wäre denn, oder das ist, und das ist auch keine neue Idee, die gab es schon immer, aber die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ist denn, wenn wir die Dinge eigentlich über ihre Ähnlichkeiten beschreiben? Also, und zu schauen, was verbindet die Sachen, ne? Und dass das eine ganz andere Art von Perspektive ist. Und Thiago hat da den Begriff der Affinität benutzt, dass er sagt, dass es sich eigentlich unerwartete Affinitäten entstehen bei Begegnungen. Und Empathie ist da auch quasi ein Begriff, den man da mit reintun könnte. Man könnte so eine Art Sprachfeld aufmachen, wo solche Begriffe Nachahmung, Ähnlichkeit, Affinität, Empathie eigentlich überall ihren Platz haben und natürlich sich auch immer wieder unterscheiden in Einzelheiten. Ich glaube, Empathie hat weniger das sich selbst verwandeln drin, sondern es hat eher dieses Mitfühlen, ne? Das ist quasi da der Fokus eher auf dieses ich kann vielleicht mitempfinden oder nachempfinden, was mein Gegenüber empfindet. Es ist aber weniger der Anspruch da drin, dass ich das jetzt selber auch irgendwie mich da rein verwandle. Ne? Das ist, habe ich mal, das ist nicht der Fokus des Begriffs, würde ich behaupten. Obwohl ich mich jetzt auch noch nicht sprachwissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe. So, aber es ist quasi im gleichen, sage ich mal, im gleichen Bedeutungsfeld. Ne? Vielleicht könnte man das so machen, so ein Kreis, wo da so kleine Bedeutungsfelder sind, die, wo es Überschneidungen gibt.
Aber das ist schon ein sehr wichtiger Teil, den du gerade ansprichst, wo ich auch mich als Orchesterleiterin so sehe, dass mir das unheimlich wichtig ist zu wissen, wie geht es jedem Einzelnen, was macht er. Ich versuche auch wirklich, wenn es mir möglich ist, zu den Konzerten zu gehen von den MusikerInnen, damit ich sie noch besser verstehe und mit ihnen zu reden und auch ihre Lebensumstände und das versuche ich eben mit hineinzufließen. Dass ich sage, es ist nicht das Wichtigste, das Ergebnis, was wir dann am Ende auf der Bühne haben, sondern eben der Prozess dahin, dass es jedem gut geht damit und wenn dann jemand spontan nicht kann oder doch kann und sowas, das passiert bei uns regelmäßig, dann versuche ich das zu berücksichtigen, so gut wie es geht. Ich kann nicht alle glücklich machen, also da sind wir wieder in dieser Utopie, das funktioniert nicht. Die perfekte Demokratie, ein perfekter Weg, wo alle glücklich sind und alles perfekt auf Augenhöhe funktioniert, sondern eben der Weg dahin und das Beste zu geben, dass es geht, also so gut wie möglich.
Ich habe eure CD bekommen von einem Freund von mir, der euch in Dresden gesehen hat, letztes Jahr?
Letztes Jahr. Mhm.
Und er meinte über euch, dass ihr ein Orchester seid, wo es keine Angeberinstrumente gibt. Beziehungsweise vielleicht gibt es Angeberinstrumente in der Potenzialität, aber sie fügen sich ganz gleichberechtigt und eben empathisch ein in ein großes Ganzes. Und das ist natürlich eine ganz große Kunst. Und ich nehme jetzt erstmal an, dass es auch damit zu tun hat, was du gerade beschrieben hast, Semin, dass du einfach alle sehr einbindest und ihnen das Gefühl gibst, oder ihr beide, dass jeder seinen Raum hat und schon genug Gehör finden wird, auf die eine oder andere Weise. Gibt es noch weitere Methoden, die ihr anwendet, um das zu erreichen, dass das so wirkt und anscheinend auch so wirklich so ist?
Ja, also ich glaube, zum einen ist es natürlich einfach eine der Kernkompetenzen unserer MusikerInnen. Also im Sinne von, dass es quasi, da könnte man jetzt sagen, Casting ist halt 95% des Erfolgs oder was, oder dass es halt gelingt, weil alle Menschen, die wir in unserem Orchester haben, eben genau darüber verfügen, über diese Fähigkeit, würde ich sagen, erstens unglaublich große Ohren zu haben. dieses wirklich, okay, es geht hier in keiner Sekunde darum, dass ich jetzt mit meiner Person irgendwie hervortreten muss oder glänzen muss, sondern es gibt quasi, es ist so eine Art Hingabe, ja, das Ganze muss funktionieren und ich warte auf den Moment immer, wo ich was dazu beitragen kann, dass hier eine Musik erklingt, die irgendwie berührend ist und die einen Gehalt hat, der sinnvoll ist. Und wenn ich das gerade nicht höre, dass ich hier was beitragen kann, dann halte ich mich zurück, bis ich den Moment wieder habe. Und dann in der Tat, wie du schön gesagt hast, darauf zu vertrauen, dass ich meinen Raum habe. Also dass es nicht, dass ich schon nicht hinten rüberfallen werde. Also da irgendwie keine Angst vor zu haben. Was übrigens auch, glaube ich, über längeren Zeitraum gedacht werden kann. Ich glaube, es gibt durchaus Konzerte, wo vielleicht ein Mensch vielleicht ein bisschen weniger da war. Oder es gibt natürlich Persönlichkeiten, die, sage ich mal, das ist ja auch in Gruppen so, ne? Die mehr reden, ja? die sich ein bisschen mehr in den Vordergrund tun und andere, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, aber dann, wenn sie was sagen, ist es dann umso schärfer, ja? Also ich glaube, dass es genau solche Dynamiken auch gibt, aber da eben natürlich immer wieder zu sensibilisieren drauf, das ist, glaube ich, eine Rolle, die Semin immer sehr stark macht, also zu schauen, darauf aufmerksam zu machen, hey, ne, lasst euch Raum, lasst euch Platz, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass wir auch genau solche Leute um uns eigentlich versammeln, die genau darauf auch Bock haben, ne? Weil es ist ja auch was, wo man Bock drauf haben muss. Man muss Bock haben zu sagen, ey, ich komme hier in ein Orchester, ich spiele mit und vielleicht mache ich irgendwie innerhalb von 30 Minuten nur pfff. Aber das ist dann halt so wichtig, dass ich das selber fühle, dass das jetzt gerade der geilste Beitrag war, den ich machen konnte und totales abfeiere, was die anderen machen, weil es so ist. So. Und das muss man, das ist was, worauf man Lust haben muss. Ne? So.
Ja, ich finde, Ketan hat wieder sehr viele schöne Sachen gesagt, die ich sicherlich jetzt genauso sagen würde, nur mit anderen Worten. Aber das ist genau das Wichtige, dass man ein Interesse füreinander hat, dass man offen ist, dass man zuhört und es ist wirklich auch so, die Leute kommen und gehen auch teilweise von alleine und die da sind, die haben wirklich eine Lust darauf, etwas Neues zu finden und etwas Gemeinsames zu machen. Und es hat sich auch ein großes Vertrauen auch in meine Person, glaube ich, entwickelt über die Jahre hinweg, dass ich da vorne stehe und dirigieren darf und anleiten darf. Und das ist, dass die Leute sich nicht ärgern, sondern mitmachen und mitfühlen mit mir auch. Mir ist es sehr wichtig zuzuhören und ich glaube, und Ketan auch, und das wissen die MusikerInnen und das haben wir vielleicht jetzt auch ein bisschen bewiesen, dass uns das auch wirklich ernst ist, weil wir schon so lange miteinander arbeiten. Und sie öffnen sich immer mehr. Also es gibt schon immer MusikerInnen, die gerne kritisiert haben und kritisieren. Und das kommt zu mir und ich höre mir das gerne an. Und dann besprechen wir das auch in unserem Team. Wir sind mittlerweile ein fünfköpfiges Team. Und dann nehmen wir uns das sehr zu Herzen, was an Kritik kommt. Und dann versuchen wir, das ein oder andere umzusetzen. Es gibt auch Sachen, wo wir dann sagen, so nee, das ist jetzt aber wirklich nicht dran oder das funktioniert einfach nicht anders. Wir müssen so weitermachen oder können das jetzt gerade nicht berücksichtigen. Aber eben so dieses Zuhören und Wissen, was jeder denkt und was jeder fühlt und was jeder möchte. Früher gab es MusikerInnen, da habe ich Fragen gestellt, ja, was kann ich machen? Also ich gehe auch hin und frage wirklich ganz konkret. Und da gab es MusikerInnen, die auch gar nichts gesagt haben, die so wie Ketan auch musikalisch sich zurückgehalten haben und auch eben in ihren Meinungen. Und jetzt fangen sie aber an, ihre Meinung zu sagen. Und das macht mich total glücklich, weil ich sage, ja, genau das möchte ich. Ich möchte ja wissen, was die Leute denken, mit dem Wissen, dass ich nicht alle glücklich machen kann. Und das dann immer wieder abzuwägen. Und das ist eben ein Prozess und ein Vertrauen, was dann passiert, was über Jahre hinweg wächst und sich entwickelt. Und das macht sich dann eben auch in der Musik bemerkbar, auf der Bühne, dass dann das Vertrauen, wenn ich dann da vorne stehe und jemanden zum Beispiel herausnehme, nicht weil ich finde, dass das schlecht ist, was er macht, sondern weil ich vielleicht etwas anderes gerade zeigen möchte, was ich besonders schön finde, dann ist eben dieses Vertrauen der MusikerInnen da, dass ich im Sinne der Musik entscheide.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, Simin, zu den Liedern, die du schon angesprochen hast. Weil witzigerweise hast du ja Gebete und Shir Hamalot angesprochen und genau die beiden habe ich irgendwie auch besonders lieb gewonnen auf eurer CD, unter anderen Liedern natürlich. Shir Hamalot würde ich tatsächlich jetzt gerne mal anspielen und danach darauf eingehen. Wunderschön.
Dankeschön.
Spreche ich das richtig aus? Shir Hamalot, das ist Hebräisch, oder?
Shir Hamalot. Ja, da müsstest du jetzt Svetta fragen. Ich kann kein Hebräisch, zumindest nicht so gut wie sie.
Aber du singst auf Hebräisch.
Das stimmt, richtig. Ja, auf der CD singe ich es sogar aus dem einfachen Grund, dass Svetta an diesem Tag keine Zeit hatte. Dann habe ich es gesungen.
Der Text ist eben, wie du sagst, auf Hebräisch und das ist der aus dem, ich glaube, Psalm 130. Der Text nach der Luther-Übersetzung geht ungefähr so. Aus tiefer Not, ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Das war also die deutsche Übersetzung nach Luther. Und meine Frage an dich erstmal, Simin, was war zuerst die Idee, der Text oder die Melodie? Was ist deine Beziehung zu dem Text?
Genau, zuallererst war das Festival da, Nächte des Ramadan. Die haben uns nämlich eingeladen, dort unser erstes Konzert zu geben. Und ich habe mich dann mit dem Thema Ramadan beschäftigt in Berlin. Was bedeutet Ramadan in Berlin? Und mir war es damals wichtig, es muss unfassbar radikal vielfältig sein. Ich habe mich damals sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und das Wissen, was ich damals hatte, das habe ich jetzt nicht mehr. Aber aus meiner Erinnerung heraus ist der 130. Psalm der 6. Bußpsalm in der Bibel. Und in Ramadan gibt es eine bestimmte Phase, wo es eben auch um Buße geht und genau die Vokabeln fehlen mir jetzt, die ich damals hatte. Und ich habe eben eine Verbindung, ich habe eben nach diesen ganzen Verbindungen gesucht. Ich bin hier in Berlin, es gibt ein Festival, das heißt Nächte des Ramadan. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass alle Moslems zusammenkommen und dass hier ein religiöses Fest nur von den religiösen Menschen gefeiert wird, sondern eben gibt es verbindende Elemente mit den Menschen, die hier in Berlin leben und die vielleicht dieses Fest auch inhaltlich noch auf einer anderen Ebene miteinander feiern können. Und es gab auch das Fastenbrechen gab es auch damals in diesem Festival. Das war quasi auch eine Idee und ein Konzept von Piranha, die dieses Festival ins Leben gerufen haben. Und ich habe mich einfach sehr bemüht, der Idee des Festivals und der VeranstalterInnen gerecht zu werden und eben diese MusikerInnen zusammen zu verbinden und geschaut, ich habe hier eine tolle Sängerin, Sveta Kundisch, die klassischen Gesang studiert hat in Wien und nach Berlin gekommen ist, um hier Rabbinerin zu werden. Und eben dann im Zusammenhang mit den MusikerInnen habe ich versucht herauszufinden, was sind die Texte, die natürlich auch ich spannend dann finde und die ich dann miteinander verbinden möchte und kann. Und ich habe auch Fehler gemacht. Ich wusste zum Beispiel damals nicht, dass man die Koransure nicht vertonen darf. Und ich habe dann in meiner Naivität habe ich dann eben den Psalm und die Schure und dann eben noch Mevlana Rumi, ein Dichter, der mich sehr berührt und begeistert, habe ich dann einfach in meiner Naivität einfach genommen und vertont. Und erst im Nachhinein wurde mir gesagt, Simi, du hast ja was Verbotenes gemacht und das hättest du nicht machen dürfen. Und dann musste ich mich quasi damit auseinandersetzen. Also ich mache einfach irgendetwas aus der Lust, aus der Laune, aufgrund der Menschen oder des Themas, eben Nächte des Ramadan, die mir begegnen. Versuche mich so ernsthaft, wie ich kann, damit zu beschäftigen und eben auch immer mit dem Blick, wer sind am Ende die Menschen, die auf der Bühne sind und die Menschen, die uns zuhören, in welcher Stadt sind wir gerade. Und dann entstehen eben solche Stücke und die haben dann ihr Eigenleben. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr in der Tiefe dir das perfekt beantworten, aber ich hoffe, das hat dir schon geholfen und reicht dir schon.
Ja, das war ja schon sehr tief. Ich habe sogar noch eine weitere Frage, die allgemeiner ist und gar nicht so in die konkrete, aber doch Tiefe geht. Weil du hast ja schon viele Texte, also die Texte kommen zum größten Teil von dir, nehme ich an. Also nicht von dir geschrieben, aber von dir ausgesucht, oder?
Nee, tatsächlich nicht, nee. Ich frage die MusikerInnen. Ich gehe sehr oft zu den MusikerInnen und dann gehe ich zu Naoko oder nee, in dem Fall war es Taiko und habe mir ein japanisches Gedicht mal geben lassen. Das ist aber, glaube ich, nie auf einer CD erschienen, sondern ich benutze dann die Gedichte oft auch einfach improvisatorisch in den Konzerten. Oder Korhan hat mir damals ein Gedicht mitgebracht von Yunus Emre. Und also so könnte ich jetzt quasi weitererzählen. Jedes Gedicht hat eigentlich einen Zusammenhang mit einem Menschen, der dahinter steht. Teilweise auch mein Lehrer. Ja, ich habe einen ganz tollen Persisch-Professor, der mir Persisch-Unterricht gibt in der Literatur. Und wenn ich ihm dann sage, ich habe jetzt gerade Lust auf Mevlana, dann bringt er mir Gedichte und ich suche mir dann das an, was mich am meisten anspricht. Also ich habe oft auch dann eine Auswahl und nehme dann das, was ich am schönsten finde. Bei dem Psalm war es wirklich so, da ging es wirklich um die Thematik, dieses Klagende und dann der sechste Bußpsalm und so weiter. Ich glaube, da bin ich sogar selber drauf gekommen. Und genau, also aber es ist oft eher im Zusammenhang der MusikerInnen, dass sie mich interessiert, was findet ihr toll und das nehme ich dann. Oder wir hatten eine Kooperation mit sechs DichterInnen, drei aus Deutschland und drei aus der Türkei. Und da waren es eben auch die DichterInnen, die ihre Gedichte gebracht haben. Und Ketan hat mir erlaubt, dass ich mir meine drei Lieblingsgedichte raussuche und er hat dann die anderen drei vertont. Und dadurch kam zum Beispiel das Stück Keschke auf die CD.
Genau, aber man muss schon vielleicht ergänzen, dass das für dich die Lyrik, Semin, quasi dass du dich da mehr mit beschäftigst zum Beispiel als ich. Also dass du quasi dich sehr stark mit den Texten auseinandersetzt, dass du eben auch früher, also auch ja selber deine Texte schreibst, auch auf Persisch eben Texte schreibst. Oder eben selber auswählst, zum Beispiel die ganzen Gedichte von Rumi oder Hafiz, und dann eben auch zu den MusikerInnen gehst und sagst, sag mal, was interessiert dich denn jetzt zu dieser Thematik und so. Also das heißt, die Text, sag ich mal, Akquise, ja, das läuft schon vor allem auf oder ist auf deinen Schultern.
Das stimmt.
Ja, wir kommen dann auch schon zum Ende. Es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend mit euch und ich bin jetzt noch begeisterter von eurer Musik. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern dieses gesamte große Konzept mit den ganzen tollen Texten, mit den ganzen tollen Persönlichkeiten, wo man schon merkt, selbst wenn man im Publikum sitzt, dass jeder einzelne Musiker, Musikerin irgendwie so eine spezielle, besondere Persönlichkeit ist und sich gleichzeitig doch alle irgendwie, wie gesagt, empathisch zusammen dort spielen und aufeinander achten. Das ist wirklich ein großes Erlebnis. Also kann ich nur allen HörerInnen empfehlen. Wir werden euch auch unten in der Podcast-Beschreibung natürlich verlinken. eure Musik. Man findet auch auf Spotify einen Podcast, den ihr selbst gemacht habt als Orchester mit ganz vielen verschiedenen spannenden Kapiteln und Folgen, auch in verschiedenen Sprachen. Und ja, einfach ein wahnsinniges Gesamtkonzept. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch Zeit genommen habt für uns und hoffentlich auch ein nächstes Mal und viel Erfolg in der Zukunft.
Herzlichen Dank und auch danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Danke euch. Ciao.